Die meisten von uns werden ein anderes Lied gut kennen. Das wird häufig im Stadion gesungen, vor allem bei Meisterschaften. We are the champions. We are the champions. Da heißt es im Refrain, we are the champions, no time for losers, cause we are the champions of the world. Wir sind die Meister, keine Zeit für Verlierer, weil wir sind die Meister der Welt. Das Lied sagt uns hier etwas darüber aus, wie wir Sieger verstehen. Sieger sind diejenigen, die keine Zeit haben für die Verlierer, weil sie sind ja die Sieger der Welt. Das Lied, was Paulus in seinem Philipperbrief verwendet, ist auch ein Lied über Sieger. Aber die Aussage des Liedes ist völlig gegensätzlich zu der in We Are the Champions. In dem sogenannten Christuslied sagt Paulus nämlich, dass echte Sieger Zeit haben für Verlierer. Viel mehr noch, also wer wirklich ein Sieger ist, also wer wirklich Größe hat, sagt das Christuslied, für den ist der andere nicht der Loser, sondern eigentlich der, der höher steht als ich selber. Und für den erniedrige ich mich, um ihm zu dienen. Das ist so die Aussage des Christuslied. Denn wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Diese Worte kennen wir aus dem Mund Jesu. Aber das ist auch der Weg Jesu. Der Weg Jesu ist der Weg der Selbsterniedrigung. Und in diesem Lied, was wir uns gleich vor Augen führen möchten, wird dieser Weg der Selbsterniedrigung Jesu besungen. Es ist ein Weg, der hinabgeht, bevor es zur Erhöhung wird. Und wir schauen uns das Lied einmal gemeinsam an. Ihr findet das in Philipper 2, 6 bis 11. Und wer seine Bibel dabei hat, den lade ich ein, da mit aufzuschlagen und mit reinzuschauen. Das Christuslied, ich werde es euch nicht singen, wobei mich wirklich mal interessieren würde eine Vertonung dieses Liedes, aber das übersteigt meine Gaben. Ich werde es euch vorlesen, das Lied, aber achtet mal drauf, ich möchte versuchen, den Rhythmus so ein bisschen mitzugeben von dem Lied. Also Zeile für Zeile zu lesen, wenn es bei euch vielleicht ineinander übergeht in der Bibel, achtet mal, hört mal, wie sich das anhören könnte, dieses Lied. Philipper 2, 6 bis 11. Es geht hier um den Herrn Jesus. Er war in Gestalt Gottes, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind oder auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott der Vater geehrt. Paulus schreibt einen Brief an seine Lieblingsgemeinde in Philippi und in diesem Brief verwendet er dieses Lied. Was sagt er sonst in diesem Brief? Paulus zeigt den Gläubigen in Philippi, was im Leben wirklich wichtig ist. Und wirklich wichtig im Leben, das, worauf es wirklich ankommt, sagt Paulus, ist erstens, ihr habt Teil an Jesus Christus, also ihr seid mit ihm aufs Innigste verbunden. Und zweitens, dann geht auch den Weg Jesu. Dann ahmt den Weg Jesu nach. Und was der Weg Jesu ist, das führt er uns in diesem Christuslied vor Augen. Es ist der Weg der Selbsterniedrigung. Diesen sollen auch die Philipper gehen. Und bedenken wir, die Philipper, die haben wirklich Schwierigkeiten. Also denen geht es vielleicht nicht so gut wie uns heute als Christen in Deutschland. Paulus selbst ist im Gefängnis, weil er nicht aufhören kann, von Jesus zu reden. Und er sagt, liebe Philipper, euch geht es ja nicht viel besser als mir. Auch ihr erfahrt Widerstand, weil ihr jetzt Jesus als Herrn verehrt und nicht mehr in erster Linie den Kaiser dort in der römischen Kolonie in Philippi. Und das Überraschende ist jetzt, Paulus sagt jetzt nicht, oh liebe Philippa, es tut mir so leid um euch und ich bete, dass Gott euch die Schwierigkeiten wegnimmt. Das Überraschende ist, er sagt, liebe Philippa, es ist richtig gut, dass ihr diesen Weg geht, ja, weil das der Weg eures Meisters ist. Bleibt auf diesem Weg und seht zu, dass ihr euch weiterhin für den anderen klein macht, euch selbst erniedrigt, so wie ich euch das jetzt in diesem Lied vor Augen führe. Das Lied gliedert sich ziemlich klar in zwei Strophen. Wir haben die Verse 6 bis 8, die uns zeigen, dass Jesus, der gottgleich ist, sich selbst erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und dann die zweite Strophe, Verse 9 bis 11, darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht. Okay, und wenn ihr jetzt mal gerade meinem Arm gefolgt seid, dann habt ihr vielleicht gesehen, dass das, was ich hier euch zeige, der Weg Jesu ist, nach unten und dann nach oben, und gleichzeitig der Buchstabe, mit dem der Name Jesus beginnt. Also wenn ihr euch mitnehmen wollt, worum geht es in dem Lied, dann merkt euch dieses J. Es geht darum, dass Jesus hinabgeht bis zur letzten Stufe und dann über alle Maßen erhöht wird. Schauen wir uns das Lied einmal an. Zunächst einmal die erste Strophe. Jesus erniedrigt sich bis zum Tod am Kreuz. Vers 6 sagt uns erst einmal etwas darüber aus, wer Jesus war, bevor er war. Also wer war Jesus, bevor er Mensch wurde? Und da heißt es in Vers 6, er war in Gottes Gestalt, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein. Und das klingt jetzt so ein bisschen kompliziert. Was heißt denn das, er war in der Gestalt Gottes? Da hilft uns die zweite Zeile weiter, die wir gerade gelesen haben. Und da muss man wissen, in Liedern der Bibel ist das oft so, dass in der ersten Zeile das Gleiche steht, wie in der zweiten Zeile, nur mit anderen Worten. Wenn ihr mal nächstes Mal die Psalmen liest, dann achtet mal darauf. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt? Der Erdkreis und seine Bewohner. Erde und Erdkreis ist völlig das Gleiche und was sie erfüllt und seine Bewohner auch, nur in anderen Worten. Und ich glaube, wenn wir hier wirklich auch ein Lied haben, denn es ist hier auch so. Und was sagt uns die zweite Zeile? Er war Gott gleich. Also in der Gestalt Gottes zu sein, meint Gott gleich zu sein. Alle Eigenschaften Gottes teilte Jesus mit Gott. Er war Gott. Und das erinnert uns an die Worte, die Jesus selber sagt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Oder wenn er zum Vater betet, dann betet er mit den Worten, verherrliche mich mit der Herrlichkeit. Und jetzt kommt es, die ich hatte, bevor die Welt war. Bevor irgendetwas war, war Jesus. Das ist es ja letztendlich auch, was ihn an das Kreuz brachte. Dieser Selbstanspruch, Gottes Sohn zu sein. Das ist Gotteslästerung. Er muss sterben. Er muss ans Kreuz. Wer war Jesus, bevor er war? Jesus war schon immer. Er war und ist Gott. Und dann passiert das, was so alle unsere menschlichen Vorstellungen davon, was Macht, was Herrlichkeit, was Größe, was Gottheit ist, sprengt. Er erniedrigt sich selbst und wird ein Mensch, er wird ein Sklave. Nach antiker Philosophie heißt Menschsein selbst schon ein Sklavendasein. Und Jesus nimmt das alles auf sich, er erniedrigt sich selbst und wird einer von uns. Da denken wir doch, das passt doch nicht, oder? Was ist das für ein Gott? Ein Gott, der sich klein macht? Ein Gott, der am Ende am Kreuz stirbt? Ich glaube, liebe Freunde, liebe Geschwister, das Problem ist, dass wir ein völlig falsches Bild davon haben, was wirklich Größe, was wirklich Macht und was wirklich Herrlichkeit ist. Oder wir denken, we are the champions, no time for loser. Ein völlig verdrehtes Bild davon, was wirklich Größe ist. Wir denken, derjenige ist groß, der sich durchsetzen kann. Wir denken, derjenige ist groß, der immer zu seinem Vorteil kommt. Wir denken, derjenige ist mächtig, der immer seine Agenda verfolgt, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber das Gegenteil ist doch der Fall, oder? Seht, wahre Größe hat doch nur derjenige, der sich klein machen kann. Nur wer wirklich Macht hat, kann doch Macht freigeben, weil er weiß, dass er sie nicht verlieren kann. Nur wer wirklich Gott ist, kann freiwillig darauf verzichten, die Vorzüge seiner Gottheit für sich selber auszunutzen und sie freigeben. Und das ist, was hier gesagt wird über Jesus. Er nutzte es nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst. Das heißt, er nutzte seine Vorzüge als Gott nicht für sich selbst aus, gab sie frei, um zu uns zu kommen. Und hier ist es, liebe Freunde, etwas enorm Wichtiges, was wir hieraus lernen. Wahre Größe hat derjenige, der sich selbst erniedrigen kann. Selbsterniedrigung ist kein Ausdruck von Schwäche. Das Gegenteil ist der Fall. Selbsterniedrigung ist Ausdruck von wahrer Größe. In seiner Selbsterniedrigung zeigt uns hier der Herr Jesus, was es wirklich heißt, Gott zu sein. Nur wer wirklich Gott ist, kann sich in dieser Weise erniedrigen wie Jesus, weil er weiß, dass er das nicht verlieren kann, was er hat. Karl Barth, deutscher Theologe im 20. Jahrhundert, drückt das mit einem Vergleich aus. Ich finde das ziemlich hilfreich. Also stellt euch vor, sagt Karl Barth, zwei Menschen, die sich so sehr lieben, dass sie einander wirklich gehören. Ja, nehmt ihr ein Ehepaar, das einander versprochen hat, lebenslange Treue, und sie lieben einander und sind absolut sicher, er gehört mir und sie gehört mir. Also er gehört mir und ich gehöre ihm, so. Ja, und dann kann natürlich der Ehemann dann mal für eine Woche weg sein, weil er beruflich unterwegs ist, und die Frau kann ihn freigeben, weil sie weiß, ich kann ihn nicht verlieren, sie ist sich absolut sicher, er ist mein. Oder die Ehefrau geht dann für ein Wochenende weg und ist mit dem Freund unterwegs und der Mann hat keine Sorge, sie gehört mir, ich kann sie freigeben. Und dann sagt Karl Barth, in dem Maße, als zwei Liebende einander wirklich gehören, in dem Maß können sie sich auch freigeben, ohne Furcht sich zu verlieren. So gibt der Sohn Gottes sein Gleichsein mit dem Vater zwar nicht preis, nicht auf, wohl aber frei. Also was wir hier sehen, liebe Freunde, wahre Größe zeigt sich darin, dass man freiwillig darauf verzichten kann, seine Macht und seine Rechte für sich selber auszunutzen und stattdessen sie für den anderen freizugeben. Jetzt haben sich viele kluge Köpfe und auch ganze Konzilien darüber bereits den Kopf zerbrochen. Was denn Jesus dann war, als er Mensch wurde, hörte Jesus dann auf, Gott zu sein? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, aber ich glaube, die Antwort haben wir uns soeben gegeben. Jesus hört nicht auf, Gott zu sein, wenn er Mensch wird, sondern er zeigt, was es wirklich heißt, Gott zu sein. Er tauscht nicht die Gestalt Gottes in die Gestalt eines Sklaven ein, sondern er zeigt in der Gestalt eines Sklaven Gottes Gestalt. Und hier begegnet uns der lebendige Gott, greifbar, sichtbar, hörbar in der Gestalt Jesu Christi. Jesus ist in der Selbsterniedrigung der Größte. Und lasst uns für einen Moment noch darüber nachdenken, was das hier bedeutet, was uns hier vor Augen geführt wird. Denn das, was wir hier sehen, ist die größte Selbsterniedrigung, die die Welt je gesehen hat. Seht, es ist doch so, wenn Staatsmänner einen Besuch in anderen Staaten machen, dann werden sie mit militärischen Ehren oder so empfangen. Vielleicht habt ihr noch die Bilder am Kopf, vor zwei Wochen oder sowas, Donald Trump in Großbritannien, in England, ne? Da wird dann vielleicht der rote Teppich ausgerollt, die Soldaten stehen Spalier, also in diesem Fall die englische Garde, und dann rollt der die royale Kutsche vor und das Musikkorps spielt. So, das ist so, wenn Ehrenmänner dieser Welt zu Gast sind. Und jetzt kommt dem, dem alle Herrlichkeit gebührt und dem alles gehört, Gott selbst auf die Erde. Und er kommt nicht als Gast, sondern er kommt in sein Eigentum. Und wird ihm der rote Teppich ausgerollt, spielt das Musikkorps, wird er mit militärischen Ehren empfangen. Er kommt nicht in einem Palast zur Welt, sondern in einem Stall. Und ja, es spielt ein Orchester, aber das muss er selber mitbringen und nicht in der Hauptstadt Jerusalem, sondern irgendwo in der Balachei, draußen auf den Feldern Bethlehems, spielt das Orchester. Und man empfängt ihn tatsächlich mit Waffen, aber nicht im Spalier als Ausdruck des Vertrauens, sondern weil man ihn loswerden will. So wird der Herr der Herren hier in dieser Welt empfangen. Und wie reagiert Jesus darauf? Ist er deshalb beleidigt? Zwingt er die Menschen, ihn zu ehren? Ich meine, die Macht hätte er doch. Er könnte ganze Legionen von Engeln mobilisieren, um für ihn einzutreten, um die Menschen zu zwingen, ihn zu ehren. Aber das macht er nicht. Nein, er ist sich völlig bewusst aller Konsequenzen, die diese Erniedrigung mit sich bringt. Und er geht den Weg freiwillig. Habt ihr das gesehen in dem Lied, wie das betont wird? Er erniedrigt sich selbst. Keiner zwingt ihn dazu. Er gibt es freiwillig frei. Freiwillig verlässt er die Herrlichkeit, kommt in unsere Niedrigkeit. Freiwillig kommt er aus der Vollkommenheit in diese gebrochene Welt. Freiwillig aus dem Glanz des Himmels in den Staub dieser Erde. Freiwillig aus der Ewigkeit in unsere Vergänglichkeit. Freiwillig legt er alle Merkmale der Gottheit ab und zieht sich unseren zerbrechlichen, schwachen Leib an. Was für eine Erniedrigung, liebe Freunde, was für ein Gott, der das für dich und für mich getan hat. Und jetzt denken wir uns, ja, jetzt ist wirklich die letzte Stufe erreicht, der Selbsterniedrigung. Jesus wird Mensch, Gott wird Mensch, aber hier hört das Lied nicht auf und hier hört auch die erste Strophe in dem Lied nicht auf. Wie geht's weiter? Hier heißt es, er gehorchte Gott bis zum Tod. Und dann denken wir, ja, jetzt ist aber wirklich die letzte Stufe erreicht, oder? Tiefer geht's nicht mehr. Aber hier hört das Lied auch nicht auf und es wirkt so ein bisschen, vielleicht habt ihr es beim Zuhören gemerkt, die letzte Zeile wirkt so ein bisschen wie so ein Anhang. Also der Rhythmus ist so ein bisschen gesprengt und ich glaube das bewusst, weil hier wird mit der letzten Zeile zum Ausdruck gebracht, dass jetzt wirklich die letzte Stufe der Selbsterniedrigung erreicht ist. Wie heißt es hier? Er gehorchte Gott bis zum Tod und dann kommt's zum Verbrechertod am Kreuz. Also Jesus stirbt nicht irgendeinen Tod. Jesus stirbt den Tod am Kreuz. Das Kreuz, das Symbol der Christen jetzt überhaupt, schlechthin, das Kreuz war die extreme und ultimative Strafe für die niedrigste Klasse, einschließlich von Sklaven. Und nach antiker Vorstellung galt, wie jemand stirbt, das sagt etwas über sein Leben aus. Wenn Jesus den Tod am Kreuz stirbt, dann ist damit gesagt, sein Leben ist nicht mehr wert als das eines Verbrechers oder eines Sklaven. Das Kreuz war die grausamste und abscheulichste Art, jemanden hinzurichten im ersten Jahrhundert. In gehobenen römischen Kreisen nahm man das Wort für Kreuz gar nicht in den Mund. Das war so abscheulich und verpönt, dass man nicht über dieses Schandfall sprach. Und hier geht Jesus diese allerletzte Stufe auf der Leiter seiner Erniedrigung. Und wir fragen uns, warum? Warum macht er das? Und die Antwort ist, weil er dich und mich so sehr liebt. Seht, in dem Maß, wie jemand sich für uns hingibt, in dem Maß zeigt er, wie sehr er uns lieb hat. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für dich lässt. Hast du jemals daran gezweifelt, dass Gott dich liebt? Dann schau aufs Kreuz. Da beweist Gott seine Liebe für dich ganz persönlich, weil Jesus den Weg für dich und für mich gegangen ist. Was für ein gnädiger und barmherziger Gott. Aber hier endet zwar die erste Strophe, aber nicht das Lied. Nicht dort am Kreuz endet der Weg Jesu, sondern in der zweiten Strophe heißt es, weil er sich selbst erniedrigt hat, darum wurde er über alle Maßen erhöht. Das ist so die Kernaussage des Liedes hier. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Habt ihr das gemerkt? Es wird mit diesem kleinen, aber wichtigen Wort darum verbunden, die zwei Strophen. Weil Jesus sich erniedrigt hat, darum wurde er über alle Maßen erhöht. Ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen. Oder als Christen, denen es eigentlich wirklich gut geht, dass der Weg zur Herrlichkeit ein Weg ist durch Leiden. Ohne Kreuz keine Krone, ohne Leid keine Herrlichkeit. Viele unserer Geschwister in der ganzen Welt müssen das aufs Bitterste erfahren. Und so war das auch bei Jesus. Sein Weg zur Herrlichkeit war ein Weg durch das Leid. Die zweite Strophe sagt uns jetzt, dass er über alle Maßen erhöht wurde. Verse 9 bis 11. Schauen wir uns das einmal an. Da heißt es, darum hat ihn Gott über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Worin genau bestand jetzt die Erhöhung Jesu? Gott hat ihm einen Namen verliehen. Und dann denken wir ja, okay, er hat ihm einen Namen verliehen. Was ist da jetzt Besonderes dran? Wenn wir heute unseren Kindern Namen geben, dann geben wir ihnen den Namen, der gut klingt und den vielleicht das Nachbarskind nicht hat. Okay? Oder ist das so? Und in der Bibel ist es aber mit dem Namen völlig anders. In der Bibel bedeutet Namen Wesen. Der Name einer Person sagt etwas über die Person aus, die den Namen trägt. Ja, Jakob ist der Listige und so weiter. Ne? Aber wir haben keinen Jakob hier unter uns sitzen. Das ist schon ein schöner Name. Was ist der Name, den Gott Jesus verliehen hat? Der Name, den Gott Jesus verliehen hat, ist sein eigener Name. Das sagen uns die nächsten Verse. Da heißt es, denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel oder auf der Erde oder unter ihr sind. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Der Name, den Gott Jesus verliehen hat, ist sein eigener Name. Es ist der Name Herr. Kyrios im Alten Testament steht für Jahwe im Alten Testament, dem Bundesgott Israel. Wie komme ich darauf, dass das sein eigener Name ist? Diese Worte, die wir hier lesen, die gibt es schon mal in der Bibel. Wir finden sie im ersten Teil der Bibel, in dem sogenannten Alten Testament. Und zwar bei dem großen Propheten Israels, bei Jesaja. Da heißt es nämlich in Jesaja 45, 23, ihr müsst gar nicht aufschlagen, hört einfach zu und ihr werdet merken, das sind die Worte, die wir hier auch im Christuslied wieder haben. Gott sagt da in Jesaja 45 und jetzt kommt es über sich selbst und zwar in einem Schwur. Da sagt Gott, Jesaja 45, 23, ich habe bei mir selbst geschworen, ja, mir soll sich jedes Knie beugen. Kennt ihr das? Habt ihr das gehört? Jedes Knie beugen, das kommt auch in dem Christushymnus vor. Und jede Zunge schwören. Auch das haben wir dem Christushymnus. Und in dem Christushymnus heißt es dann weiter, dass Jesus Christus der Herr ist. Und hier haben wir das Wort Kyrios, was Gott für sich selber reserviert hat als der einzige Gott. In Jesaja 45 heißt es nämlich, im Vers 5, also ein bisschen vor den Worten, die ich gerade gelesen habe, ich bin der Herr, sagt Gott, also ich bin Kyrios und sonst keiner und außer mir gibt es keinen Gott. So, hier im Alten Testament sagt Gott, ich bin Kyrios, außer mir gibt es keinen Gott. Und jetzt sagt Paulus mit dem Christuslied, hier ist Jesus Christus und er ist Kyrios. Das heißt, der Gott im Alten Testament ist nichts anderes als zu dieser Gott Jesus Christus. Jesus ist also durch seine Erniedrigung in eine Macht und Herrlichkeit erhoben worden, die der Gott Israels Jahwe hat. Jesus verdient die gleiche Anbetung und Ehre wie Jahwe, der Bundesgott Israels. Und das mag uns jetzt vielleicht nicht so überraschen, aber versuchen wir einmal, das mit den Ohren eines Christen im ersten Jahrhundert, der aus jüdischem Ursprung ist, das mal mit diesen Ohren zu hören, das war revolutionär. Das ist das Erste. Der Name, den Gott Jesus verliehen hat, ist sein eigener Name. Und das Zweite, es ist der Titel für den Weltenrichter. Wenn Jesus Kyrios genannt wird, dann ist er der Richter der Welt. Die großen Propheten Israels haben immer wieder den sogenannten Tag des Herrn herbeigeschworen. Also den Tag des Kyrios. Was war der Tag des Herrn? Der Tag des Herrn war der Tag der Rettung für das Volk Israel, für Gottes Volk, für das Bundesvolk. Und zweitens, es war der Tag des Gerichts für die Feinde Gottes. Der Tag des Herrn ist ein Tag mit einem doppelten Ausgang. Rettung für Gottes Volk, Gericht für Gottes Feinde. Darum heißt es wieder in Jesaja 45, beschämt werden alle, die sich gegen ihn, also gegen Gott, auflehnen. Und dann, in dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen der ganze Same Israels. Jesus hat die gleiche Ehre und Anbetung empfangen wie Gott Jahwe. Jesus ist zum Weltenrichter erhoben worden. Am Ende der Tage wird Jesus Gericht sprechen. Und jetzt fragen wir uns, ja, was hat das für mich heute zu bedeuten? Lieber Freund, für dich und für mich bedeutet es, auch für mich und für dich gibt es zwei Möglichkeiten, auf die Erhöhung Jesu zu reagieren, mit zwei unterschiedlichen Ausgängen. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass wir, wie es in dem Lied hier heißt, unsere Knie beugen vor Jesus. Dass wir ihn als Herrn und Retter anerkennen. Und dann wird der Richter, Kyrios Jesus, mein Retter. Oder wir beugen unsere Knie nicht vor Jesus und dann wird der Retter Jesus mein Richter. Liebe Freunde, auch hier gilt, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und darum ruft Gott zu in Jesaja 45, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde. Darf ich einmal persönlich werden und dich fragen, hast du deine Knie schon vor Jesus gebeugt? Hast du ihn schon als Herrn und Retter anerkannt? Dann wohl dir. Er wird dich erhöhen, spätestens am letzten Tag, wo er Gericht sprechen wird und dich Recht sprechen wird. Hast du deine Knie noch nicht gebeugt vor den Herrn? Bist du noch dein eigener Herr, dann lass mich dich einladen, deine Knie vor diesem Herrn zu beugen, der sich selbst für dich erniedrigt hat, der zu dir gekommen ist und sein Leben für dich gelassen hat. Ein Herrn voller Liebe. Es gibt keinen besseren Herrn als unseren Herrn Jesus Christus. Denn die Wahrheit ist doch die, wir alle müssen jemandem dienen. Wenn du sagst, du hast keinen Meister in deinem Leben, dann bist du Sklave deines eigenen Egos. Und am Ende kann niemand sein eigener Herr sein. Also wer von uns kann doch seinem Leben nur eine Stunde hinzufügen? Niemand kann darüber entscheiden, ob er länger bleibt oder nicht. Wenn der Herr sagt, jetzt ist es aus. Und darum, lass mich dich einladen, es gibt keinen besseren Herrn für das Leben als diesen Herrn Jesus Christus, der sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Denn wer sich selbst erniedrigt, der wird am Ende erhöht werden. Das gilt für Jesus, das gilt für dich und für mich heute. Was nehmen wir mit aus diesem Christuslied heute? Diesem Lied, was vor 2000 Jahren geschrieben hat und ich glaube immer noch so aktuell ist wie damals. Das Erste, das, was ich gerade sagte, lass uns unsere Knie beugen vor unserem Herrn und ihn bekennen. Jesus ist der Herr. Er ist der, der uns rettet, weil er sein Leben für uns gelassen hat, weil er für uns in den Riss gesprungen ist, weil er dich und mich durch seinen Tod mit Gott versöhnt. Weil er das wegnimmt, was uns von Gott trennt. Er trägt die Strafe, die für dich und für mich galt, dort am Kreuz. Also beug deine Knie, erkenne ihn als Retter und Herrn. Und das Zweite, wenn Jesus bereits dein Herr ist, dann lade ich dich ein, dann geh den Weg Jesu, dann geh den Weg der Selbsterniedrigung. Denn wer sich selbst erniedrigt, wird am Ende erhöht werden. Wie kann das heute aussehen? Für mich ist da Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein ein großes Vorbild. Kennt ihn jemand? Ich habe den kürzlich erst kennengelernt. Das finde ich gut, dass ein paar den kennen. Und ich hoffe, dass ihr den Eindruck, den ich hatte, auch teilt. Professor Hans-Joachim Eckstein, Professor der Theologie in Tübingen. Also wenn man Theologie doziert und man macht es nicht an der FTH, dann macht man es in Tübingen, okay? Also ein Mann, ein großer Theologe, und ich habe bei ihm gemerkt, ein großer Theologe, der Zeit hat für den kleinen Studenten. Und wenn ich mit ihm am Mittagstisch saß, dann hatte ich den Eindruck, das war jetzt das Wichtigste in der Welt für diesen großen Theologen, jetzt hier die Fragen des kleinen Studenten zu beantworten. Ohne irgendwelche Allüren oder sowas, ne? Ohne Arroganz oder Überheblichkeit, schlicht als großer Theologe, der für den Kleinen da ist. Ich kann mir gut vorstellen, wie bei den großen Empfängen der Universität, wo sich dann alles gerne so an die Person anschmiegt, die so ein bisschen höher gestellt sind, ne? So aalglatt an die Würdenträger ranschmiegt, wie Professor Hans-Joachim Eckstein, der halt bekannt ist für seine Nähe zu Studenten, sich zu den Leuten an dem Rand gestellt hat und eher mit den Studentenvertretern geredet hat. Die fanden es natürlich super toll. Und vielleicht ist das der Grund auch dafür, warum er dann 1994 den Landeslehrpreis Baden-Württembergs bekommen hat. Und es folgten einige Auszeichnungen, weil für Hans-Joachim Eckstein geht es nicht nur um hohe Theologie, sondern es geht darum, was das für den kleinen Mann im Alltag bedeutet. Also er ist gilt so als Brückenbauer zwischen Akademie und Gemeinde. Okay? Und das ist für mich so, da ist jemand, der kann sich klein machen, weil er groß ist und darauf verzichten, jetzt hier so den großen Theologen raushängen zu lassen. Er erniedrigt sich selbst und hat Zeit für die kleinen Leute. Und das hat er dann auch in Anerkennung erfahren. Und jetzt wird es bei dir und bei mir wahrscheinlich oft so sein, dass wir nicht so ad hoc diese Anerkennung erfahren wie Professor Hans-Joachim Eckstein mit all den Auszeichnungen, die er bekommen hat. Okay? Und es ist doch tatsächlich auch so, dass heutzutage wir immer weniger Applaus dafür bekommen, wenn wir uns mit Jesus identifizieren, oder? Aber lieber Bruder und liebe Schwester, die du zu Jesus gehörst, sei gewiss, deine Erhöhung ist sicher, so wahr Jesus von den Toten auferstanden ist und so wahr Jesus zum Herrn der Welt erhoben wurde. Er wird dich erhöhen, spätestens am letzten Tag. Der Himmel, liebe Freunde, der Himmel wird zeigen, dass Gott uns nichts schuldig bleibt. Und das ist keine Vertröstung auf das Jenseits. Nur wer Zukunft hat, kann in der Gegenwart leben. Nur wer mit dieser Perspektive durchs Leben geht, hat Kraft, sich selbst zu erniedrigen, so wie es Jesus getan hat. Der Himmel wird zeigen, Gott bleibt uns nichts schuldig. Darum, liebe Freunde, liebe Geschwister, lass uns heute neu die Entscheidung treffen, den Weg Jesu nachzuahmen. Wie können wir das? Nur mit ihm. Nur indem wir auf seinen Weg blicken. Lass uns mit ihm seinen Weg gehen, denn wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wie das bei dir im Alltag aussieht, das kannst du viel besser beantworten. Du bist vielleicht kein Professor der Theologie oder was auch immer, aber vielleicht bedeutet das für dich, um nur ein paar Impulse zu nennen, dass du für die Kinder da bist in deinem Umfeld, die keine Eltern haben. Vielleicht, dass du Pflegekinder aufnimmst. Vielleicht, dass du die Kinder an deiner Straße einfach mal sammelst und einen Nachmittag mit ihm verbringst. Vielleicht, dass du für die Frau in deiner Nachbarschaft da bist, die ungewollt schwanger geworden ist und sie ganz konkret praktisch unterstützt, damit das Kind leben kann. Vielleicht, indem du hier wie unsere zwei Jugendliche, gerade einspringst, um den Kindergottesdienst zu machen. Ja? Auch wenn das nicht so viel Applaus in der Gesellschaft bekommt, wie wenn du in einem Sportverein vielleicht die Kinder betreust. Du machst es hier halt in der Gemeinde. Toll. Ja, das wird nicht unbelohnt bleiben. Vielleicht, indem du weiter für deine alten und kranken Eltern sorgst, wo auch keiner hinguckt. Und das vielleicht auch schon über Jahre hinweg. Jesus bleibt uns nichts schuldig. Wenn wir uns selbst erniedrigen, wird er uns erhöhen. Liebe Freunde, wir leben in einer Zeit, in der es so scheint, dass die, die am lautesten schreien, am Ende die Sieger sind, oder? So die Starken, die Egoistischen, die Selbstherrlichen, die regieren die Welt. Und das scheint zu funktionieren. We are the champions, no time for losers. Das ist doch das Credo unserer Zeit. Aber das Problem ist, dass wir ein völlig falsches Bild haben von dem, was wahre Größe ist. Wahre Größe hat nicht derjenige, der alle Debatten gewinnt, der rücksichtslos seine Agenda verfolgt. Wahre Größe hat der, der sich klein machen kann für den anderen. Liebe Freunde, wir müssen nicht mehr nach Anerkennung streben. Wir sind doch bereits anerkannt bei unserem Gott. Wie hätte er das mehr zeigen können, als dass er selbst zu uns kommt und für uns sein Leben lässt? Was wir freiwillig loslassen, das verlieren wir nicht. Wer sich an Christus verliert, kann nur gewinnen. Darum lasst uns den Weg der Erniedrigung gehen. Weil wir wissen, dass uns mehr erwartet, als wir jemals preisgeben könnten. Amen. Amen. Dann ein Lied. Lieber Herr Jesus, wir beten dich an und bekennen, du bist Herr, du allein. Niemand ist dir gleich und es gibt keinen Gott außer dir. Alle Ehre gebührt dir allein. Wir beten dich an, wir ehren dich, wir erheben deinen Namen, weil du dich für uns erniedrigt hast bis in den Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und nun herrschst du über allem und jedes Knie wird sich vor dir beugen. Das wollen wir heute schon tun, gerne und freiwillig. Wir wollen deinen Weg gehen und wir können es doch so oft nicht aus uns heraus. Darum bitten wir dich, erbarme dich unser. Und vergib alle Überheblichkeiten, allen Stolz unseres Herzens, allen Hochmut gegenüber den anderen. Und hilf uns, dass wir uns selbst erniedrigen, um für den anderen da zu sein. Herr, und heute klagen wir dir auch das Leid und die Gebrochenheit unserer Welt. Und oft ist so wenig für unsere Augen sichtbar von deiner Herrschaft. Und oft scheinen die zu triumphieren, die sich selbst erheben. Herr, und wir flehen dich an. Wir flehen dich an für unsere Geschwister, die überall auf der Welt verfolgt werden und die leiden, weil sie zu dir gehören. Wir beten heute zusammen mit Open Doors für Mehran Shamlu aus dem Iran, der inhaftiert ist wegen seiner Mitgliedschaft in der Freikirche. Wir beten, dass du dort auch in dem Regime wirkst, im Iran, dass da mehr Freiheit gegeben wird, wenn es dein Will ist. Vor allem aber, dass deine Kinder dort im Iran dir treu bleiben. Dass sie deinen Frieden erfahren, der über allen Verstand geht. Erbarme dich, gib Kraft, gib Trost. Herr, wir wollen auch nicht aufhören und nicht müde werden, um Frieden zu beten in der Ukraine und im Nahen Osten. Und wir bitten dich, greife endlich ein, Herr. Befreie du die Gefangenen, führe zusammen die Getrennten, tröste die Trauernden, beende das Töten, Herr. Erbarme dich. Du bist Herr. Wir danken dir dafür, dass du uns hörst. Amen. Ihr Lieben, ich darf euch noch mit den Segen entlassen. Steht doch gerne dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.